Freude über Freude. Der Herr ist auferstanden und er hat den Tod besiegt. Was für eine herrliche Gnade heute am Ostermorgen dürfen in der Freude stehen als Kinder Gottes. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und wir mit ihm zu einem neuen Leben. Aber bevor wir die Predigt anfangen, möchte ich noch gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir dir ganz herzlich danken, dass du auferstanden bist, dass du wahrhaftig Leben tust, dass du den Tod besiegt hast, dass du dort Macht von Satan genommen hast. Danke dir, dass wir uns dürfen versammeln, weil du Grund und Ursache bist für unsere Seligkeit, weil du Leben tust. Danke dir, dass du jetzt auch das Wort segnen, du willst das Hören und das Reden von deinem Wort segnen. Und danke dir von ganzem Herzen, dass du uns willst heiligen in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich weiss nicht, ob dir schon am Flughafen waren. Und mir ist das so vorgekommen, also als wir die paar letzten Jahre ein bisschen in Berlin waren, als ich rausgekommen bin vom Flughafen, sind ganz viele Leute dort gestanden, mit einem Bouquet, mit einem Blumenstrauß, weil sie auf jemanden gewartet haben. Sehnsüchtig auf jemanden haben gewartet. Und jetzt stell dir vor, du wartest schon auf eine ganz liebe Person, jemanden, den du so gern hast. Der Blumenstrauß in der Hand und du machst fast nicht mehr gewartet. Und plötzlich steht dort an der Anzeigetafel, Flug annulliert. Und du weißt, die Person, die ich erwarte, ist in diesem Flug. Tränen erfüllen dein Gesicht. Du weißt nicht mehr, woher. Du bist enttäuscht, du bist tief traurig. Den Blumenstrauß stellst du vielleicht auf die Seite. Und du merkst nicht, dass jemand im Publikum sagt Hallo. Und plötzlich ruft jemand im Publikum deinen Namen. Und dann stehst du um und siehst, die Person ist gleich hier. Unerwartet, aber erwartet. Sie steht vor dir. Und plötzlich verliert die Anzeigetafel, annulliert seine Macht. Wie wunderbar. Die Person, die du so lieb gehabt hast, kannst du in die Arme nehmen, weil sie ist wieder da. Und so ähnlich ist es der Maria Magdalena gegangen am Ostermorgen. Sein Blick war auf das leere Grab starr gerichtet. Für sie war jede Hoffnung zu spät. Für sie war wie der Flug annulliert. Und wir werden heute schauen in der Geschichte von Johannes 20, Vers 11 bis 18. Wenn er die Bibel dabei hat, darf er gerne schon da die Stelle aufschlagen. Und wir wollen heute zusammen anschauen, wie sich Marias Blatt hat gewendet, wo sie auf der tiefsten, grenzenlosen Trauer in ein Glück, in ein vollkommenes Glück ist verwandelt worden. Und das ist das Thema der heutigen Botschaft, von dieser Osterbotschaft, vom leeren Grab zu der lebendigen Begegnung der Auferstehung. Und ich möchte gerne die Verse lesen aus Johannes 20, Vers 11 bis 18. Johannes 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleider sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendete sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni. Das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Soweit Gottes Wort. Vorgestern haben wir die Kreuzigung, sind daran erinnert worden, der Karfreitag. Und für viele Menschen war der Karfreitag ein grausames Spiel gewesen, denn im Römischen Reich hat man die Schwerverbrecher gekreuzigt an den Strassenrändern. Wie furchtbar. Und die Kreuzigung Jesus war nichts anderes gewesen als ein weiteres tragisches Opfer. Es war eine blutige Routine gewesen. Und man hat schnell wieder vergessen, was dort passiert ist. Wir lesen in einem Evangelium, dass viele sich die Brust geschlagen haben und wieder sie heimgegangen. Aber bei der Maria Magdalena war es anders gewesen. In der Bibel kommen ganz viele Marias vor. Aber Maria Magdalena, Jesus Christus, hat die Maria geheilt von 7 Dämonen. Sie ist frei geworden von dieser Macht, von der Sünde, von der Satansmacht. Aus tiefster Dankbarkeit war sie Jüngerin, sie ist ihm nachgefolgt, sie hat ihm gedient, bis zum letzten Atemzug, dort am Kreuz, wo Jesus gehangen ist und er ausgerufen hat, es ist vollbracht und verschieden ist. Ja, am Ostermorgen hat sie die Liebe von der Maria zu Grab, es hat sie dort hergezogen. Maria hat nicht unbedingt ein Wunder gesucht. Sie hat nicht in dem Sinne Hoffnung gehabt, weil sie hat einfach wollen, ist ein toter Leichnam noch einsalben. Sie hat noch die letzte Ehre, Jesus Christus, wollen erweisen. Und dort am Morgen, am Ostermorgen, begegnet ihr das Unfassbare. Und das führt mich zu meinem ersten Gedanken. Der Abgrund der Verzweiflung am leeren Grab. Und das sehen wir in den Versen 11 bis 13, die wir zusammen gelesen haben. Maria war verzweifelt. Dort in diesem Grab, fassungslos, mit Tränen in den Augen, steht sie da. Und schon früh am Morgen, wo es so dunkel war, war der Schock so tief in ihren Knochen. Der Schock hat sie in voller Wucht gebracht. Sie sieht, dass der Stein vom Grab weg ist. Und das lesen wir in Johannes 20, Vers 1. Und am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Und wir wissen nicht, wo sie hingelegt haben. Was sie dort vorgefunden hat, ist das Annullierte. Sie ist vor dem Nichts gestanden. Ihr Leben ist tatsächlich aus der Fuge geraten. Zuerst hat sie den Kreuzestod müssen anschauen, den grausamen Kreuzestod. Hat sie müssen miterleben. Und jetzt noch das, der Leichnam, Jesus ist weg. Der Stein, der die Totenruhe hat sollen schützen, ist weggerissen. Und jetzt hat sie nicht einmal mehr die Möglichkeit gehabt, sich die Trauer zu verarbeiten, dort in das leere Grab hineinzugehen. Alles war hoffnungslos für die Maria. Sie war so verzweifelt gewesen und man konnte sich kaum mehr trösten. Wir haben es gelesen im Vers 11. Ich möchte den Vers mal lesen. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Wie hat das Weinen ausgesehen? Im Griechischen heisst für Weinen Kleio. Das war nicht nur ein Tränchen verdrücken, sondern ein lautes Klagen. Ihr Körper hat zittert. Sie war dermassen verzweifelt. Das muss so heftig gewesen sein, wie sie dort laut geschrien hat. Und während Maria weint, in die Vergangenheit tut hineinblicken, in den Tod hineinblicken, steht aber der auferstandige Herr bereits in der Hirn. Das Leben ist in ihrer Gegenwart. Aber das entdeckt Maria, Vers 12. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Dort, wo sie eigentlich der Leichnam Jesu hat erwartet, sitzen zwei Engel, einer beim Kopf und einer bei den Füßen, wo Jesus gelegen ist. Und wenn ich da Klammern darauf tue, es erinnert an die Bundeslade, wo die zwei Cherubinen waren, über dem Sühnendeckel. Und was Maria dort sieht, ohne es zu begreifen, aber ist die vollkommene Erfüllung, die Jesus Christus geschaffen hat. Weil dort, wo der Leichnam Jesus war, ist der Ort, wo Gott dem Tod Macht hat genommen. Jesus lebt. Und die Engel fragen Maria im Vers 13, wir haben es gelesen, Frau, warum weinst du? Und diese Frage klingt fast paradox, an einem Ort das zu fragen, warum weinst du? Auf einem Friedhof, an einem Grab, dort sind schon sehr viele Tränen vergossen worden, nicht wahr? Warum fragen das die Engel? Sie wollten es aber zum Nachdenken bringen. Und Maria antwortet den Engeln, sie ist nicht einmal verklüpft, wir lesen nichts. Aber sie antwortet ihrem tiefsten Schmerz. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Merken wir etwas, wie Maria Magdalena in ihrer Verlustlogik ist gefangen war. Selbst die Aussage der Engel, warum weinst du, hat sie nicht zum Nachdenken gebracht. Ihr Fokus war nur noch auf das, was fehlt, nämlich der Leichnam Jesus. Und sie hat ihm die letzte Ehre so erweisen. Und liebe Gemeinde, wahre Trauer ist nichts Verwerfliches. Gott hat uns Tränen geschenkt als Medizin für ein gebrochenes Herz. Und vielleicht kannst du die Trauer von der Maria auch nachvollziehen. Kann es sein, dass du vielleicht in einer Situation steckst, in der der Schmerz so gross ist, dass du das Reden Gottes gerade übersehst. Vielleicht bist du selber gerade so in einer Situation von einem zerbrochenen Herz. Vielleicht schaust du auch in ein leeres, dunkles Grab. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Oder vielleicht lebst du vor einer oder nach einer zerbrochenen Beziehung. Oder steckst in einer Schuld, die dich so schwer tut, belasten. Und vielleicht sind ganz andere Sachen tief im Herz, die nur du weißt, die dich ganz fest niederdrücken. Und die gute Nachricht von Ostern beginnt genau hier. Maria sieht den Verlust. Und der auferstandige Herr Jesus ist dort, steht beim Grab aussen. Und wenn du innerlich zerbrochen bist, breitet Jesus Christus schon den Trost für dich vor. Aber wie erkennt man Jesus in der Dunkelheit von unserem Leben? Wie hat Maria schließlich ihn erkannt? Wie ist sie zu dem Schluss gekommen, durch persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herr? Und das führt mich zum zweiten Gedanken. eine Begegnung, die alles verändert. Und das haben wir gelesen in den paar Versen, Vers 14 bis 16. Und der Herr steht da, bevor wir ihn erkennen. Er handelt bereits, während wir ihn noch gar nicht sehen. Und schauen wir Vers 14 nochmal an. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Maria wendet sich vom Grab ab, weg von den Engeln und sieht Jesus. Ohne aber ihn zu erkennen. Und das Wort Gottes geht es nicht her. Warum hat sie Jesus nicht erkannt? Ihre geliebte Herr. Ist es, weil sie so viele Tränen hatte in den Augen? Ist alles so verschwommen gewesen? Oder hat sich Jesus nicht zu erkennen gegeben? Oder ist sie noch so tief gewesen auf der Anzeigetafel, Flug annulliert? Wir wissen es nicht. Und Jesus gibt da hier eine doppelte Frage. Im Vers 15 sagt er zu ihrer Frau, warum weinst du? Und dann fragt er, was suchst du? Maria ist immer noch gefangen in ihrem Schmerz. Sie ist immer noch dort, innen in seinem Tunnel. Innen. Und sie haltet Jesus für einen Gärtner. Sie bietet ihn sogar an, den schweren Leichnam selber wieder durchzutragen. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Und sie sagt ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo er liegt. Dann will ich ihn holen. Wie verzweifelt muss diese Frau gewesen sein. Kennst du solche Zeiten von der Zweiflung? Kennst du solche Zweifel von Zeiten von der Trauer? Vielleicht willst du selber eine Last tragen, die viel zu schwer ist für dich. Und vielleicht denkst du, diese Situation, da muss ich selber durchgehen. Das muss ich allein schaffen. Dadurch muss ich selber gehen. Irgendwie geht es dir schon. Und Jesus steht neben dir. Und sagt er, komm, ich helfe dir, deine Last zu tragen. Ich nehme sie, ich nehme deine Last, ich trage deine Last für dich. Du musst nicht sie tragen, ich trage sie für dich. Was nachher passiert, das ist so unfassbar. Ein einziges Wort tut alles zusammen verändern. Vers 16. Jesus spricht zu ihr, Maria. Jesus spricht zu dir, Daniel, Florian, oder ich könnt eure Namen her tun, weil er kennt dich, er kennt mich, er weiß, was wir brauchen, was wir nötig haben. Meine Schafen hören meine Stimme und ich kenne sie. Er sagt ihr, Maria. Und wie sieht dann die Reaktion aus von der Frau? Das heisst dann da später, da wandte sie sich um. Das war mehr als eine Körperbewegung. Da wendet sie sich um. Das ist eine totale Kehrtwende. Weg vom Grab, hin zum Leben. Und sie antwortet ihm, wir haben es gelesen, Rabuni, mein Meister. In diesem Augenblick bricht die Realität von der Auferstehung in sich um. Die kalte Anzeige von der Annullierung verliert die ganze Macht. Und sie muss nicht mehr suchen. Sie ist nämlich gefunden worden von Jesus Christus. Jesus hat sich der Maria offenbart. Aus der suchenden, weinenden Frau ist eine anbetende Jüngerin geworden. Aus der Trauer wird Freude. Aus Suchen kommt zu finden. Aus der Verzweiflung kommt Anbetung. Was für eine wunderbare Gnade. Und vielleicht machst du dich heute innehalten und fragen, wenn Jesus mich ruft, wie Maria, kann ich heute antworten mit einem ehrlichen Rabuni? erkenne ich den auferstandigen Meister in meinem Leben. Gebe ich mir alle mein Leben in seine Hand. Er ist mein Führer, er ist der, der mich führt, er ist der, der mich durchträgt. Lass mir unseren Meister walten und schalten in unserem Leben, in jedem Bereich von unserem Leben. Weil unser Dienst für Gott fließt immer aus der lebendigen Beziehung zu ihm selber. Doch die Begegnung, das war nicht der Endpunkt dort im Gartengrab. Maria hat dort Jesus festhalten. Sie hat ihn nicht mehr gehen lassen. Sie hat ihn dort wieder die Zeit mit ihm verbringen, wie sie vorher verbrungen hat. Aber Jesus hat viel Grösseres vor. Er verwandelt ihre private Freude in eine weltweite Botschaft. Er heilt nicht nur sein Herz, sondern er gibt ihr einen völlig neuen Sinn, eine neue Sicht und einen neuen Auftrag. Wie wir es gelesen, wie wir es gesungen haben, der Herr ist auferstanden. Und das führt uns zum dritten und letzten Gedanken. Der freudige Auftrag von der Verkündigung. Vers 17 und 18. Ja, Maria hat Jesus nicht mehr loslassen. Sie hat ihn immer festgehalten, wie am Flughafen, wo wir die Illustration gesehen haben. Ein geliebter Mensch, ich möchte dich nie mehr gehen. Jetzt bist du endlich wieder da. Aber Jesus sagt dir etwas ganz anderes. Und das haben wir gelesen im Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Das klingt irgendwie auf Erste, wenn man so das liest, so ein bisschen distanziert. Warum sagt das Jesus? Doch im Griechischen tut das bedeuten, halt mich nicht fest. Warum sagt das Jesus? Er möchte uns, wie der Maria, etwas lehren. Du Verstehung, Jesus ist nicht mehr ein Zurückgehen ins alte Leben vor dem Kreuz. Jesus ist nicht mehr der Wanderprediger aus Galiläa, der von Ort zu Ort gezogen ist, sondern er hat etwas ganz Höheres vor. Er ist der erhöhte Herr, der zum Vater auffahren will. Und durch seinen Geist von jedem bei uns, in uns will sein. Überall und jederzeit, sei es in Freude oder in Leiden, sei es in Trauer, sei es in Schmerzen. Jesus will bei uns sein. Und darum sagt Jesus, Maria, du kannst mich nicht für mich behalten. Unsere Beziehung wird jetzt aber ganz anders sein. Es ist eine andere, es ist eine tiefere Beziehung. Es ist eine engere Beziehung. Sie wird tiefer sein. Denn durch meinen Geist werde ich überall dich und mit dir sein. Überall, wo du gehst. Überall, wo du bist. Ich will mit jedem Gläubigen sein. Ich will die Wohnung einnehmen in den Gläubigen. Wie wunderbar. Und Maria hat das müssen lernen, dass die Auferstehungswunder, dass sie das hat, nicht für sich behalten konnte. Und hier ist eine gewaltige Wahrheit für unseren Alltag sichtbar. Wahre Osterfreude ist nicht eine Privatsache. Wir dürfen so überglücklich sein, dass Jesus unser Leben durch die Auferstehung umgewandelt hat, dass wir ein Zeugnis sein für unsere Nächsten. Weil wenn Jesus begegnet, bekommt einen neuen Blick. Das Wunder der Auferstehung, das ist da, verteilt zu werden. Wir dürfen das weitergeben, wir dürfen es teilen. Und im Vers 17 gibt Jesus jetzt der Maria den gewaltigen Auftrag. Lesen wir den nochmal zusammen. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was hat jetzt Jesus gesagt in diesem Vers? Wir lesen da nochmal. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und euren Vater, zu meinem Gott und euren Gott. Was meint Jesus mit meinen Brüdern? Meint er jetzt auf einmal die Männer, die ihn vor der Kreuzigung alle verlassen haben? Meint er Jesus, den er vor der Kreuzigung dreimal verleugnet hat? Ja, genau, die meint er. Genau die Leute meint er. Jesus hat alle Recht gehabt, eigentlich sie Verräter zu nennen, nicht wahr? Er hätte eine öffentliche Entschuldigung können verlangen von Petrus zu sagen, du, warum hast du mir dreimal verleugnet? Geht's noch? Stell dich ein bisschen an. Nichts von dem. Wir lesen etwas ganz anderes. Und dann sieht man, wie die Liebe Gottes unbegreiflich ist. Ich kann das nicht verstehen. Aber wir dürfen es einfach glauben, wie tief die Liebe Gottes ist. Wie veränderbar seine Kraft ist. Doch das erste Wort vom Auferstandenen ist eben nicht, ihr seid Verräter. Aber er nennt sie Brüder und Schwester. Das ist Macht von der Auferstehung. Genau das ist passiert am Ostermorgen. Er definiert sie nicht über ihr Versagen am Karfreitag, sondern über den Sieg von der Auferstehung. Er schickt Maria nicht mit einer Rüge zu ihnen, nein, sondern mit einer frohen Botschaft. Und er sagt, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen. Er nennt sie zum ersten Mal Brüder. Durch die Auferstehung ist eine neue Gemeinschaft entstanden. Ja, wer gehört denn zur Familie Gottes? Gehören wir alle zur Familie Gottes? Können wir sagen, wie die Allversöhner? Ja, wir kommen alle zusammen mal zu Gott. Nur die, die ihn glauben. Und Daniel hat den Vers so schön gesagt bei der Einleitung von Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Jeder, der das Geschenk annimmt, das unfassbare Geschenk von Jesus Christus, darf ein Kind Gottes sein. Und er gehört zu der Familie Gottes. Er darf ein Bruder und eine Schwester sein, wie wir heute dürfen Ostern feiern, als Geschwister, als Bruder und Schwester im Herrn. Glaubst du an den Auferstandenen, Herr? Glaubst du, dass Jesus den Sieg vollbracht hat? Glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist? Dass du die Beziehung darfst haben zu Gott? Römer 8, Vers 15 sagt Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in den wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater. Ich habe das schon mal vielleicht gesagt, ich habe das mal mit einem guten Freund, der in Israel ist aufgewachsen, der gut Hebräisch kann, das Abba kannst du irgendwie gar nicht übersetzen. Aber das ist so eine Beziehung, das ist so eine intime Beziehung, wo du darfst sagen wie Papa. Abba, Vater. Weil das Kreuz leer ist, weil das Grab leer ist, weil der Auferstandene Herr auferstanden ist. Und wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade als Kinder Gottes. Und hier wird die ganze Kraft von Ostern sichtbar. Du verstehst, Jesus löscht die Schuld von der ganzen Vergangenheit aus. Auch deine Sünden sind vergeben. Und weg da. Durch ihn stehst du rein vor Gott. Du bist nicht mehr ein Freund oder eine Freundin. Du bist ein Kind Gottes. aus den Jüngern, die geflohen sind, macht er Geschwister, die zu der Familie Gottes gehören. Und das ist einfach eine unfassbare und pure Gnade Gottes. Ostern ist das Fest der Versöhnung, ohne Bedingung. Wie wunderbar. Und bevor die Jünger um Verzeihung ihn haben können bitten, kommt Jesus ihnen entgegen und stellt die Gemeinschaft wieder her. Wir sind Geschwister. Mit dem Sieg am Kreuz ist die Trennung zu Gott aufgehoben worden. Wir dürfen die Kindschaft haben durch die Auferstehung von Jesus Christus. Gott schenkt uns einen eigenen Platz. Sein Vater ist unser Vater. Und sein Gott ist unser Gott. Und wir dürfen Brüder und Geschwister sein mit unserem Herr Jesus Christus. Wie wunderbar. Die Auferstehungsmacht macht das möglich. Und vielleicht fühlst du dich manchmal als ein Waisenkind im Glauben. Allein gelassen. Vielleicht hast du Sorgen. Vielleicht hast du so Schuld oder Nöte. Aber die frohe Botschaft steht neben dir und sagt, schau, ich bin da für dich. Du verstehst, Kraft ist für dich auch gültig. Und der Vers 18 sehen wir nachher, wie Maria rausgegangen ist und die freudige Nachricht weitergebracht hat. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Sie rennt zu den Jüngern und verkündet die kürzeste und die gewaltigste Botschaft von der ganzen Weltgeschichte. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe Jesus gesehen. Stellt euch vor, Maria wollte einen Toten geben. Dort wollte noch die letzte Ehre wissen. Und sie hat Jesus gesehen aus der Auferstehung her. Was für sie gar nicht möglich ist, hat sie im Glauben dürfen annehmen. Und was für dich nicht möglich ist, darfst du heute auch im Glauben annehmen. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Dort, wo uns Trauer blind macht, tritt die Auferstehung mitten rein und macht unser Herz wieder sehend. Wie wunderbar. Und die Auferstehung ist keine ferne Nachricht. Es ist die lebendige Begegnung, die uns dort abholen. Dort, wo wir eben hoffnungslos sind. Und wenn wir so in die Welt hineinschauen, wie sieht man, wie hoffnungslos die Welt draussen ist. Wie alles auf Berndeutsch Bach abgeht. Und wir haben ja ewige himmlische, lebendige Hoffnung. Weil die Macht von der Auferstehung dreht uns nicht nur hier im Leben durch, sondern wir dürfen in der Naherwartung sein. Jesus kommt bald. Und wir dürfen mal bei ihm sein, in der Herrlichkeit. Dort, wo es dann keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid mehr gibt, keine Sorgen mehr gibt, keine finanzielle Nöte mehr gibt. Jesus Christus werden wir dürfen sehen von Angesicht zu Angesicht. Was für eine Gnade. Ich freue mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich, Geschwister, wenn Jesus heute umkommt. Es wäre doch schön. Noch der zweite Teil Ostern feiern in der Herrlichkeit. Wie wunderbar. Ja, Maria Magdalena ist für uns ein grosses Vorbild, ein grosses Beispiel, weil aus der verzweifelten Sucherin ist eine frohe Botin geworden von dieser Osterbotschaft. Die Botschaft ist heute noch gültig. Ich habe es vorher gesagt, das Grab ist leer. Weil Jesus lebt, er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht von der Sünde endgültig gebrochen. Für dich und mich. Du musst nicht mehr Knecht sein von der Sünde, sondern ein Kind Gottes. Und so dürfen wir auch heute mit der Gewissheit heimgehen. Wir sind nicht allein, weil Jesus nennt uns Geschwister. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Und wenn du heute noch nicht ganz sicher bist, ob du ein Kind Gottes bist, darfst du heute wissen, die Macht der Auferstehung gilt auch dir. Jesus ist auferstanden für dich. Wenn du nicht sicher bist, wenn du Fragen hast, bleib zurück. Such dir ein Gespräch, such dir jemanden, wo du Vertrauen hast. Damit du in der Gewissheit heute darfst heimgehen. Auch für mich, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und erlebt. Amen. Herr Jesus Christus, wir dir von ganzem Herzen danken, dass du auferstanden bist. Dass du nicht im Tod bist geblieben, aber du hast im Tod Macht genommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den grössten Segen errungen hast. Der dem Kreuz auf Golgatha, am Karfreitag, hast du ausgerufen, es ist vollbracht. Und der Vorhang vom Tempel hast du weit aufgetan, Vater im Himmel. Und durch die Macht der Auferstehung dürfen wir deine Kinder sein. Wir dürfen Geschwister sein. Wir dürfen dich haben als Abba, Vater. Was für eine Gnade und was für ein Geschenk. Und wir dürfen es einfach nur dankbar annehmen. O Herr Jesus Christus, schenk dir, dass die Osterbotschaft noch in die Welt rausgetragen darf werden. Dass Leute noch dürfen die lebendige Beziehung zu dir überhaupt. Dass sie zu dir dürfen kommen. Zieh du noch Leute in der letzten Gnadenzeit. O Herr Jesus Christus, schenk dir, dass wir alle dürfen bereit sein, bis auf dein Wiederkommen. Dass wir alle dürfen die Gewissheit haben, dass du der lebendige Herr bist und dass du in mir wohnen tust. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so lieb hast. Das ist eine unverdiente Liebe und vor allem eine unverdiente Gnade. Danke, Herr Jesus, dass du uns so segnen. Trag du uns durch. Auch dort, wo Not ist, du lindern. Dort, wo Gebundenheiten sind, du dich frei machen. Und dort, wo Trauer sind, tust du wieder Freude und Frieden schenken. Hab Lob und Dank sei deinem teuren, heiligen Namen, Jesus. Amen.